eine im wahrsten Sinne des Wortes hitzige Gasgeflüsterfolge heute, denn wir sprechen über diesen heißen Sommer mit Rekordtemperaturen und gehen der Frage auf den Grund, ob zum Beispiel die Euromoto und damit Rennen stattfinden dürfen, ob ihr da draußen Motorrad fahren solltet oder ob es dort Regularien geben muss. Außerdem der Rückblick auf das Rennstreckenevent in Most mit der Gasgeflüster-Community. Alles, was dort passiert ist, hört ihr hier in der heutigen Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Mim, flat out, Vollgas, auch in dieser Folge Gasgeflüster. Es ist die letzte vor der kurzen Sommerpause. 2 Wochen wird es hier die Gasgeflüster Classics geben. Alte, gute, gut gealterte Folgen, die wir hier nochmal reinpacken werden. Und dann sind wir auch schon wieder da, aber die Ferien seien uns gegönnt, denn es war nicht ganz unanstrengend in der letzten Zeit und die Hitze hat auch ihren Tribut gezollt. Na, wobei eigentlich nicht so richtig, aber auf jeden Fall Kräfte gezerrt und so braucht der ewig junge Michel doch mal eine gewisse Auszeit, um seinen Jungbrunnen weiter aktiv zu halten. Und dann geht's schon weiter. Heute nochmal aber mit 2 relevanten Themen. Eines aktueller denn je, die Hitze da draußen. Und das andere, der Rückblick auf ein mega krasses Rennstreckenevent, das wir hier zusammen mit der Community hatten, in dem sehr, sehr viel Lernerfahrung gesammelt wurde, kein Lehrgeld bezahlt wurde und es einige Anekdoten gibt, die wir auf jeden Fall aufarbeiten müssen. Das als Intro, jetzt aber erstmal die Grüße nach Darmstadt zu Michel. Hallo!
Hallo Jan, ja, und ich merke, Flatout ist ja genau das Thema. Du bist absolut on fire. Das war schon wieder ein energiegeladener Redeschwall zum Einstieg dieser Folge. Das komplette Kontrastprogramm zu mir, denn ich sitze hier, nachdem ich das vergangene Wochenende ja nochmal in Most verbracht habe. Wir hatten ja unser Rennstreckenevent dort und unser Rennstreckenevent war schon heiß. Most im Rahmen der Euromoto war aber sprichwörtlich ein Glutofen. Da habe ich vielleicht auch die eine oder Anekdote, die ich da hiermit zum Besten geben kann, auch um das Thema Hitze noch ein bisschen abzuarbeiten. Und obwohl bei uns im Mediazentrum die Klimaanlage nicht richtig funktioniert hat, beziehungsweise der Hitze nicht Herr wurde. Morgens, wenn man da reingekommen ist, waren es irgendwie 18 Grad. Nachmittags waren es dann in diesem Laden aber mehr gerade als draußen. Also ich glaube, wir haben da bei 40 Grad oder so gearbeitet. Die Laptops standen teilweise im Kühlschrank. Und das ist mir anscheinend irgendwie nicht so wirklich bekommen. Also dieser krasse Kontrast. Ich sitze mich hier und fühle mich ultra angeschlagen, Kratze im Hals, dicker Kopf. Eigentlich nur Gülle, nur Kartoffelbrei im Hirn. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass du hier schon eine kleine Agenda für unsere Folge zurechtgelegt hast und nicht nur du zu Wort kommst, sondern auch unsere Teilnehmenden der Gasgeflüster Most Rennstrecken Experience mit der Motor Racing School. Aber ich will da gar nicht vorgreifen. Jan, führe uns doch bitte durch diese Folge, dann kann ich meine müden Augen, mein müdes Hirn etwas schonen.
Michel, absolut Matsch im Kopf, aber dafür bin ich ja doch da, denn es geht hier wirklich um die grundlegenden Fragen. Du hast es angesprochen, Most ultra heiß und ich möchte einfach nur mal widerspiegeln, was da auch so abging die Woche davor, als wir dort waren. Und ich glaube, wir hatten Spitze, keine Ahnung, vielleicht 32 Grad, 33 Grad und es fühlte sich schon an wie ein Backofen und dann an dem Wochenende drauf bis zu 40 Grad. Und ich möchte mal einen Eindruck geben, was das bedeutet. Also man muss dazu sagen, ich bin Typ Schwitzer. Ich schwitze schon massiv schnell und dann auch massiv viel, gerade wenn ich Sport mache, aber auch davor schon, wenn ich einfach sitze und es ist so heiß, ich kann die Hitze nicht so richtig vertragen. Und ich habe mal nachkalkuliert, was ich in 2 Tagen Rennstreckentraining an Wasser verbraten habe und kam auf einen Wert, der war sensationell. Ich musste mir ja von dir dann irgendwann noch Wasserflaschen nehmen, weil ich alles rausgeballert habe. Man muss dazu sagen, so ein Rennstreckenevent sind 5 bis 6 Turns, also 15 bis 20 Minuten. Es gab dann irgendwie an jedem Tag einen kürzeren und dann immer 20 Minuten Dinger. Und ich konnte es selbst kaum fassen, als ich das dann errechnet habe. Für 2 Tage habe ich in der Summe 15 Liter Flüssigkeit Minimum zu mir genommen. Also ich habe mal alle Wasserflaschen, alle Apfelsaftschorlen, alle Iso-Drinks zusammengezählt, dann nochmal grob überschlagen die alkoholfreien Biere, die ich mir dann noch abends reingezimmert habe und noch nicht mal mit rein sowas wie Kaffee oder sonst was. Und bei den Bieren war es schon sehr ungenau. Ich glaube, das waren sogar noch ein paar mehr. Aber das heißt, sagen wir mal so 8 Liter Wasser am Tag da reingenommen, weil es einfach so heiß war, ich so viel rausgeschwitzt habe und dachte mir so, boah krass, ich glaube, so viel verbrate ich normalerweise nicht mal, wenn ich irgendwie auf dem Rennrad sitze und irgendeinen Berg hochfahre. Also das war schon krass Und ich glaube, mir ging es ja nicht alleine so, sondern alle anderen waren ja genauso am Buttern und am Ölen und völlig fertig und haben hoffentlich genug Flüssigkeit aufgenommen. Oder wie war das bei dir?
Ich habe eine ähnliche Rechnung aufgestellt und hatte im Vorfeld, warte mal, ich glaube, ich hatte ich glaube, ich hatte zweimal Wasserträger a 6 Liter, also immer in diesen 0,5er Flaschen. Und bin davon ausgegangen, okay, das wird irgendwie so hart an der Grenze sein. Wir haben ja natürlich noch, ich habe noch Cola getrunken, weiß nicht, hatte ich Energy, weiß nicht, hatte ich glaube ich auch einen Red Bull habe ich glaube ich getrunken. Dann natürlich nicht unerheblich alkoholfreie Biere, die haben wir auch genossen. Und ich bin nicht ganz bei den 8 Liter, aber auch irgendwas zwischen 6,5 und 7 habe ich bei mir als Tagesverbrauch ermittelt. Und da kommt aber noch dazu, dass, wenn man viel trinkt, ja, eigentlich auch der Gang zur Toilette ein regelmäßiger ist. Das war aber in Most überhaupt gar nicht. Also wir haben wirklich so viel Flüssigkeit einfach nur über Schwitzen verloren. Ich glaube, ich war da im Tagesverlauf, ja, vor den Renntrainings vielleicht das ein oder andere Mal, aber ich bin ja normalerweise, vor allem wenn ich viel Wasser, Kaffee kam ja auch dazu. Wir haben ja noch Kaffee getrunken, so, ne? Kaffee und dann auch alkoholfreies Bier trinke, da muss ich ja quasi, wie klassisch für ein Getränk, muss ich anderthalb Mal auf Toilette gehen. Und das war halt in dem Rahmen überhaupt gar nicht. Es war wirklich, wirklich beachtlich, was da an Flüssigkeit durchging. Und du hast die Temperaturen angesprochen, die waren jetzt nicht ganz so massiv hoch, gerade nur über 32 Grad, aber es war ja einfach auch massiv schwül. Also du hast dich ja quasi gefühlt in der Box einmal umgedreht und hast einen Schweißausbruch gehabt. Und mir geht's ähnlich wie dir. Ich bin auch Team Öler, will ich jetzt mal sagen. Und es hat jetzt nichts mit Kettenschmieren oder sowas zu tun, sondern ich muss nur an Sport denken, da kriege ich schon einen Schweißausbruch. Hab mir irgendwann mal sagen lassen, es ist irgendwie sehr gut, aber es ist natürlich auch sehr nervig, vor allem, wenn du halt im Lederkombi steckst. Und wir hatten ja abends, nachdem wir unsere eigentliche Rennstrecken-Performance schon abgeschlossen hatten, einen weiteren Performance-Act. Und da war ich ja quasi irgendwann mal dem Kreislaufzusammenbruch nahe, nachdem wir dann auch tanzend im Lederkombi, oh, ja, da gibt es auch irgendwann in Zukunft ein Video dazu, in der Boxengasse rumgesprungen sind. Also wirklich ultra, 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 ultra krass. Und aber auch ein Punkt, den wir unseren Teilnehmenden ja immer wieder mitgegeben haben. Leute, trinkt genug und damit nicht Bier. Das war ja im Vorfeld schon die Ankündigung, sowohl von dir als auch von mir in der Infomail, die wir geschickt haben. Und ich glaube, die meisten haben sich auch sehr gut dran gehalten. Und es war auch so Versorgung untereinander da. Also wenn jemand irgendwie so ultra heiß zurückkam, da Wasserflasche hingereicht. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Absolut. Auf das Event und alles drumherum kommen wir jetzt dann in der zweiten Hälfte des Podcasts heute zu sprechen. Jetzt aber erstmal grundsätzlich das Thema Hitze. Und ich möchte das aufrollen, zum einen anhand des Beispiels von den Profis und dann so ein bisschen mit dir in die Diskussion gehen, was bedeutet das denn fürs Motorradfahren draußen? Denn es gab ja einige, die nach dem Rennstrecken-Event direkt noch in den Harz weitergefahren sind. Grüße gehen raus an Lauki und Co. Ins Erzgebirge so. Und dort auch das Wochenende Motorradfahren verbracht haben. Und ich möchte mit dir mal darüber sprechen, ist das okay? Sollte man das machen? Was sind Warnzeichen, wo man es nicht machen sollte? Und sollte man da irgendwelche Regularien einführen oder nicht? Aber gehen wir mal auf dieses Most-Event. Denn ich hatte in einer Instagram-Story mal die Frage gestellt, hey, sollte man eigentlich angesichts dessen, dass beispielsweise der Halbmarathon in Hamburg und auch andere Motocross-Rennen und so weiter an dem Wochenende abgesagt wurden, solche Rennstrecken-Events stattfinden lassen? Denn nochmal, Halbmarathon, klar, da sind auch vielleicht Amateure mit dabei, aber es ist ja in Anführungszeichen nur Laufen. Du läufst dann draußen, überall ist irgendwie Sanitätspersonal, aber halt auch Profi-Events wie halt irgendwie solche Motocross-Rennen. Hier in Bayern hat, glaube ich, die ganze bayerische Fußballliga die ganzen Amateurspiele abgesagt, weil es einfach viel zu heiß war. Und demgegenüber steht eine Rennstreckenveranstaltung und die steht ja nochmal unter einem ganz anderen Zeichen, möchte ich dazu sagen, ne? Denn was ist das Problem beim Motorradfahren und der Hitze? Zum einen hast du natürlich nicht nur die Außentemperatur, die brutalst hart ist, sondern der Asphalt grillt dich ja auch von unten. Das trifft ja durchaus auch im Straßenverkehr zu. Also wenn du jetzt hier Motorrad losfährst und du sagst, hey, ich fahre morgens um 8 los, hey, alles easy, ist noch verhältnismäßig kühl. Jetzt nehme ich mal mich als Beispiel aus München, Roller dann raus, alles easy. Dann komme ich aber nach einer langen Tour zurück und es ist schon mörderheiß und komme dann nach München rein oder in irgendeine Ortschaft und stehe an der Ampel, dann hast du ja nicht nur die Sonne, der du dann gnadenlos ausgesetzt bist, sondern von unten brutzelt dich ja so richtig der Asphalt gar. Das ist ja wirklich brutal. In Most, wir haben dann irgendwie während der Fahrerbesprechung, während des Rennstreckentrainings, ja schon, da wurde, keine Ahnung, 20 Minuten was erzählt und in diesen 20 Minuten ist die Asphalttemperatur um 2,5 Grad nach oben gegangen. Ich glaube, wir hatten da schon morgens dann um 8:30 Uhr 30 Grad auf dem Asphalt. Das ist ja schon mal ein Faktor, der ist ja einfach brutal. Und die ganzen, auch wenn es Profis sind, so, ne? Du hast ja kaum Schutz. Du kannst zwar in die Box gehen, wo so ein bisschen
Schatten ist. Da muss ich jetzt mal ganz kurz eingrätschen, ne? Weil wir sollten vielleicht klären, wovon du gerade redest, ne? Weil du hast jetzt quasi Rennstrecken-Event gesprochen, das ist ja das eine. Jetzt hast du die Profis angesprochen, das ist ja wieder was anderes. Ziehst du jetzt mit dieser Frage ab auf ein Renntraining, so wie wir es in Most hatten, oder auf das Rennstrecken-Race-Event, also die Euromoto, bei der ich jetzt am Wochenende war, weil in diesem Zusammenhang hattest du ja auch ursprünglich mal diesen Community-Aufruf gestartet.
Genau, also ich bin jetzt erstmal also, bei dem Rennstrecken-Event, bei dem Profi-Event von der Euromoto, ne? Weil die Frage, sollte sowas stattfinden, haben tatsächlich auch 72% der Teilnehmenden in der Befragung beantwortet, nee, du kannst bei über 40 Grad nicht so ein Rennstrecken-Event langlaufen lassen, weil ich wollte ja
also, immer deutlich. Also du meinst ein Motorradrennen, nicht Rennstrecken. Genau. Also lass uns Motorradrennen sagen in dem Zusammenhang.
Die Euromoto. Weil genau das ist ja so ein bisschen das Thema, über 40 Grad. Und es ist halt nicht einfach nur, in Anführungszeichen, ich will das überhaupt nicht kleinreden, ein Halbmarathon, wo die Leute die Strecke langlaufen, sondern da sitzen Leute im Lederkombi, was wiederum auch bedeutet, dass du deutlich weniger schwitzen kannst einfach. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn ich da vom Motorrad abgestiegen bin und das ausgezogen habe, dann habe ich erst so richtig angefangen zu ölen, weil sich da drunter halt so wirklich die Hitze gestaut hat, ne? Also perforiert, schön und gut, diese Lederkombis, aber nichtsdestotrotz wirst du da ja nicht so eine Durchlüftung haben, wie wenn du jetzt ein leichtes Trikot oder sowas anhast, ja. Damit sind die unterwegs. Lukas Tulovic musste ja, so habe ich es gelesen, nach dem zweiten Rennen ins Krankenhaus sogar, weil er mittelschwere Verbrennungen, so stand es zumindest im Internet, erlitten hat, weil der Ducati-Motor so dermaßen heiß wurde und an der Wade wohl so abstrahlte, dass er selbst gesagt hat, dass die zweite Hälfte des Rennens war nur noch reine Qual und hat sich dort offensichtlich tatsächlich Verbrennungen zugezogen. Wie krass ist das denn eigentlich? Und das ist ja in den bisherigen Rennen nicht der Fall gewesen. Also es ist durchaus auch der äußeren Temperatur geschuldet. Und jetzt kommt halt eben noch der Faktor, deswegen nehme ich immer den Bezug zu dem Halbmarathon. Was passiert da, wenn du jetzt wirklich so einen Schwächeanfall erleidest? Die kippen um, bei, keine Ahnung, die richtig schnellen haben vielleicht 20 km/h drauf. Die Motorräder sind halt mit weit über dem Zehnfachen unterwegs. Also Most, die Profis, da am Ende Start und Ziel 280 km/h. Wenn du bei 280 km/h feststellst, oh, meine Konzentration ist völlig lost, mir wird schwindelig oder sonst was, dann ist es halt einfach richtig, richtig krass und ein Problem. Weil da kannst du halt nicht einfach sagen, oh, ich kipp jetzt einfach um und dann kommt immer eine stabile Seitenlage oder so, sondern du bist halt mit 280 km/h unterwegs. Und gleichzeitig halt eben andere genau so. Also das heißt, du kannst total fit sein, alles schön und gut, bremst richtig, biegst dann ein und dann ist aber jemand hinter dir, der einfach nicht mehr so richtig konzentriert am Start ist und kesselt halt in deine Innenseite, vielleicht noch mit 60 km/h Überschuss, voll in dich rein. Schönen Dank auch. Und ich hatte mich davor nochmal so ein bisschen mit auseinandergesetzt, wie denn solche, ich nenne es jetzt mal, hitzebedingte Erkrankungen auftreten können. Also was ja passiert ist durch das extreme Schwitzen.
Warte mal, bevor du jetzt das rein, also ne, du hast jetzt ja die Frage mehrfach gestellt und wir sind noch gar nicht dazu gekommen, ja, das so ein bisschen auseinanderzunehmen. Lass uns vielleicht erstmal darauf eingehen, bevor du jetzt deinen Monolog hier fortsetzt und quasi das nächste Themenfass aufmachst. Du hattest ja schon angedeutet, lass mich vielleicht einfach damit einsteigen,
ne, ja,
dass quasi 72% aus unserer Community, die quasi an dieser Umfrage teilgenommen haben, gesagt haben, nein, wir finden das nicht gut, wenn bei diesen Bedingungen Rennveranstaltungen stattfinden. So, ich habe mich das natürlich auch gefragt, ne, und mir auch in Anführungsstrichen Gedanken dazu gemacht. Es gibt ja verschiedene Dimensionen, die damit einhergehen, ne? Also grundsätzlich sind ja quasi alle davon betroffen, ne? Also nicht nur die Fahrerinnen und Fahrer auf der Rennstrecke, sondern wenn du auf der Autobahn arbeitest, ne, bei 40 Grad, hast du ja quasi ähnliche Konditionen. Ne? Du fährst vielleicht nicht mit 280, stehst aber neben noch der heißen Asphaltiermaschine, der Teer hat sowieso gefühlt schon 80 bis 100 Grad, also 70 auf jeden Fall, weil das ist auch jetzt auf der Rennstrecke der Fall gewesen. Also hast du da in Anführungsstrichen ähnliche und vergleichbare Bedingungen. Ist so die Frage, ne, in welchem Rahmen man so das Thema Arbeitssicherheit vielleicht da so ein bisschen mit reinnimmt. Denn es sind ja nicht nur die Rennfahrer vor Ort. Und jetzt komme ich eben zu diesen Rennfahrern, denn ich habe die auch gefragt, unwissend oder noch nicht wissend, dass du diese Umfrage starten wirst, wie sie denn dazu stehen. Und die Antwort darauf war halt zu 100% eindeutig. Und die sagen, ja, ich möchte natürlich fahren bei diesen Bedingungen, weil ich mich ja auf sowas vorbereitet habe, ne? Also ich meine, wir fahren regelmäßig Rennen im Hochsommer und ich habe natürlich vielleicht sogar einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich mich adäquat darauf vorbereite. Und es kam eben auch dazu, wir sind ja Profisportler, ne? Wir wissen ja, A, wie wir körperlich damit umgehen müssen, wie unsere Körper reagieren. Das ist vielleicht ein bisschen was anderes als bei diesem Halbmarathon-Vergleich oder Marathon-Vergleich in Hamburg, ja, oder wo auch immer. In Darmstadt zum Beispiel hätte es den, wie hieß es, Heinerton?
I don't know.
Oder Heinermann. Nee, den Heinermann hätte es gegeben. So, also quasi eine kleine Form des Ironman. Und die Darmstädter nennen sich die Heiner, deswegen dieser Heinermann. Diese Veranstaltungen wurden in Anführungsstrichen auch abgesagt. Und da war die Reaktion auch sehr gespalten. Die Profis haben gesagt, hey, wir trainieren für den Ironman auf Hawaii, wo Temperaturen von 40 oder 35 bis 40 Grad überhaupt gar keine Seltenheit sind. Wir sind da natürlich drauf vorbereitet, ne? Wir wissen ja, worauf wir uns einlassen. Problematisch wird es natürlich dann, wenn du Leute hast, die das nicht haben, ne? Also wenn du als Amateur in Hamburg deinen ersten Marathon läufst bei 40 Grad, weiß ich jetzt nicht, Digga, ob das so die richtige Idee ist, wenn du da keine Erfahrung hast und den Körper nicht einschätzen kannst. Und um wieder zurückzukommen zu den Euromoto-Piloten, ne, wir haben das für sich tatsächlich eher so als Wettbewerbsvorteil gesehen und ich habe die ja auch beobachtet, nachdem sie von der Rennstrecke zurückgekommen sind, ne, die sahen durchweg im Vergleich zu uns relativ frisch aus. Das eigentliche Problem kam dann wirklich erst im Stand, ne? Also die eigentliche körperliche Belastung während der Fahrt war für die durchaus erträglich, aber wenn du halt dann im Lederkombi in der Gegend rumstehst bei 40 Grad, ne, und da hast du eben keine Durchlüftung sozusagen, da haben die dann in Anführungsstrichen erst, ich sag mal, wirklich angefangen zu schwitzen. Und das ist auch ein Punkt, der adressiert wurde, dadurch, dass zum Beispiel die Rennstartprozedere verkürzt wurden und ein sogenanntes Quick-Start-Procedure genutzt wurde. Das heißt, es gab jetzt keine lange Startaufstellung, keine Schirmmädchen, keine Ankündigung, keine große Einführungsrunde. Also Einführungsrunde gab es schon. Aber die Leute sind rausgefahren, stand ein Mechaniker da, hat kurz gecheckt, ob alles in Ordnung ist und dann sind die sofort in die Einführungsrunde in ins Rennen gestartet. Also das war so ein bisschen dieses Covern. Was man aber auch dazu sagen muss, du hast die Verletzungen von Lukas Tulovic angesprochen, die hat jetzt nichts damit zu tun gehabt, dass er jetzt durch die Hitze überlastet war körperlich, sondern eben, dass es quasi punktuell bei der Ducati halt einfach ein Problem gibt mit der Hitzeabstrahlung, weil der Motor halt die hintere Zylinderbank halt sehr nah in der Nähe des Schenkels ist und da hat es dann quasi in Anführungsstrichen auch diese Problematik gegeben. Also long story short, die Sportler, die Profis unter sich sagen, ja, wir finden das gut. Keiner von denen hat gesagt, also es war ja auch in Diskussionen, ne? Die Fahrer wurden da ja mit integriert. Soll es eine Rennverkürzung geben? Sollen wir das in Anführungsstrichen anpassen? Haben sich alle dagegen ausgesprochen und sie hatten die Möglichkeit und auch die Wahl, da Sachen anzupassen, wurde nicht gemacht. Und das finde ich an der Stelle auch okay. Zugleich muss ich dazu sagen, es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen den Profiklassen, Euromoto, Superbike, Supersport und Sportbike und vielleicht den Cup-Klassen, wie in einem Twin Cup, der in diesem Rahmen halt auch mitfährt, wo halt auch, ich sag mal, nicht ganz so sportliche, vielleicht auch leicht out in shape Personen über 40, vielleicht sogar noch älter mitfahren, wo ich das natürlich als Risiko schon mit erachte und da dann aber quasi die Veranstalter in der Verantwortung sehe, eventuell Sachen in die Wege zu leiten. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber wenn wir gerade schon von diesen nicht ganz so fitten Personen sprechen, wie siehst du denn, weil du das beschreiben wolltest, die Belastung, beziehungsweise wie zeigt sich denn so eine Hitzebelastung?
Lieb's erstmal, wie du meinen Monolog unterbrochen hast mit dem Hinweis, ja, wir wollen jetzt nicht, dass du hier einen ganz langen Monolog hältst, um dann
nicht das neue Thema aufmachen.
Völlig fair. Ja, weil darauf wollte ich zu sprechen kommen, wie sich solche Hitzeerkrankungen und so weiter denn überhaupt äußern, was denn irgendwie alles passieren kann. Vorab, ich habe mit dem KI-Doktor nämlich vorher mal gesprochen und ihm deine Position durchaus auch schon dargelegt, um so ein bisschen da auch in die Argumentation sinnvoll zu gehen. Vielleicht erstmal vorab, was kann denn irgendwie so alles passieren, ne? Und natürlich, Kreislauf müssen wir gar nicht so drüber sprechen. Es gibt leichtere Erkrankungen, nenne ich mal einfach. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du Krämpfe bekommst, steigt einfach massiv. Und das Wildeste ist aber natürlich dann der Hitzschlag bzw. Hitzeerschöpfungen. Die entstehen einfach dadurch, dass sich das zirkulierende Blutvolumen verringert, Flüssigkeiten passé gehen, also die ganzen Elektrolyte, du auch ausschwitzt und so weiter und gar keine Kühlung mehr bekommst. Das Tückische an diesen ganzen Symptomen ist halt einfach, dass man die in der Situation selbst gar nicht so wahrnimmt. Also es ist ja nicht so wie soll man das denn sagen? Man merkt, man wird jetzt allmählich müde oder so. Sondern wenn es soweit ist, ist es halt zu spät. Ne? Also das muss schon richtig, richtig fortgeschritten sein, damit du selbst merkst, oh, ich bin gerade nicht mehr so konzentriert dabei. Das heißt, du fährst 3 Runden, die haben alle gepasst und in der 4. Runde merkst du halt auf einmal gar nicht mehr, dass du gar nicht mehr so 100%ig da bist wie davor. Und das ist halt das massiv Gefährliche daran. Und ich möchte einen Punkt aufnehmen. Das ist ja cool, dass sie die Fahrenden gefragt haben und gesagt haben, hey, wie schaut's denn aus und wie seht ihr denn das? Aber jetzt mal ehrlich, die sagen ja, sie sind quasi Profi- und Leistungssportler. Dann beißt sich doch die Katze hier selbst in den Schwanz, weil genau das ist das Thema. Dadurch, dass die Profisportler sind, haben die natürlich auch einen enormen Ehrgeiz. Gleichzeitig wissen wir alle, Motorsport ist enorm teuer. Das heißt, da stehen ja auch immer Sponsorengelder hinten dran. Jetzt hast du da einen Haufen von, ich weiß gar nicht, wie viele Fahrer das sind, um die 20, wie auch immer. So, wer möchte denn da der Erste sein, der die Hand hebt und sagt, also ich finde es schon ein bisschen zu heiß. So. Weil dann werden ja auch die Sponsoren sagen, wieso sollten wir dem nochmal Geld geben? Kaum, dass es warm ist, ist er der Einzige von 20, der keinen Bock mehr hat zu fahren. So, also ich wäre da auch nicht der Erste, der sich melden würde, wenn ich im nächsten Jahr auch noch weiterfahren möchte. Dann sagst du selbst, die haben gesagt, naja, sie bereiten sich ja so vor, sie haben Wettbewerbsvorteil potenziell. Was bedeutet das denn umgekehrt? Wenn ich einen Wettbewerbsvorteil habe, bedeutet es umso mehr, und das ist das, was ich initial ja auch gesagt habe, dass ich darauf vertraue, dass ich in jeder Runde den Bremspunkt treffe, die Linie treffe und so weiter. Und das schaffe, weil ich so fit bin, bedeutet aber auch, andere schaffen es nicht. Und wenn ich Glück habe, schaffen sie es schon in Runde 1 nicht, ich bin ganz vorne und die pimmeln hinten rum und begegnen mir nie wieder. Wenn ich Pech habe, setzt dieser Wettbewerbsvorteil aber erst in Runde 10 ein und die Person ist immer noch direkt hinter mir und verkackt es auf einmal dann. So, fährt irgendwie Käse, wie auch immer. Und deswegen finde ich das ein enormes Risiko. Und ja, ich möchte gar nicht sagen, dass man das verbieten sollte. Also mich bitte nicht falsch verstehen und weiß auch nicht, was da die richtige Entscheidung ist. Ich muss aber einfach nur sagen, also das Risiko steigt halt einfach enorm bei diesem Sport, dass hier was passiert, weil es einfach so unnormal heiß ist. Die Anforderungen an Material und Fahrer einfach so krass steigt, dass ich einfach Gott froh war, als ich gelesen habe danach, okay, es ist eigentlich alles relativ stabil so über die Bühne gegangen. Ich glaube, einen hat es ja tatsächlich ins Krankenhaus erwischt, nach Highsider, was auch immer, ja. Das kann man jetzt natürlich nicht aber isoliert auf die Hitze zurückführen, so auf gar keinen Fall. Aber ich finde es einfach wirklich krass, weiß nicht, ob die Fahrer die richtigen Adressaten der Frage sind oder ob man da nicht an einer anderen Stelle das einfach medizinisch checken sollte. Vielleicht ist das auch passiert, vielleicht gibt es da auch medizinisches Personal, das nochmal so eine Einschätzung gibt. Weil auch hier, ich wiederhole mich, ist halt einfach die Tücke, die können alle fit sein, aber wenn es halt wirklich blöd läuft, die Frühsymptome von der Hitzeerschöpfung, so sagt nämlich auch der KI-Doktor, nachlassende Konzentration, leichte Verwirrtheit, verzögerte Reaktion, sind genau jene Symptome, die vor allem unter Wettkampfdruck und Adrenalin am schwersten selbst zu erkennen sind, gleichzeitig aber bei 200 km/h am gefährlichsten werden. Und dieser KI-Doktor sagt dann auch, also ich habe mehrere gefragt, die Entscheidung, ob ein Rennen unter solchen Bedingungen stattfindet, sollte sich deshalb nicht primär auf die Selbsteinschätzung der Fahrer stützen, sondern auf objektiv messbare Kriterien. Das ist natürlich ultra schwer. Wer legt die fest? Und da wären wir auch wieder beim Thema. Dann werden viele Sponsoren sagen, naja, wenn wir jetzt hier immer direkt einen auf Mimose machen, dann können wir es auch gleich sein lassen, weil das würde ja in so einem Fall auch potenziell bedeuten, dass du das Wochenende vorweg absagst, wie auch immer, mit allen damit verbundenen Kosten und Problemen. Am Ende weiß ich nicht, was die Lösung ist, fand's aber ultra krass und möchte das jetzt eigentlich nur mal nutzen zum Überleiten weg vom Rennsport.
Warte, ganz kurz, mussten wir jetzt ja auch noch die Möglichkeit geben, Stellung zu nehmen, ne? Klar. Weil die Punkte, die du jetzt angeführt hast, sind natürlich valide, ne? Also ich hatte ja auch nicht ohne Grund die Fahrerinnen und Fahrer gefragt, ne? Ja. Und es hat jetzt nicht ohne Grund vom Veranstalter die Ansage gegeben, okay, wir entscheiden uns eben für dieses verkürzte Startprozedere, wir sprechen mit den Fahrern und es ist ja auch nicht schwarz oder weiß im Rahmen von so einer Veranstaltung, ne? Also die Leute sind dort angereist, sind dort warum gebe ich nicht auch der Veranstaltung die Möglichkeit, das in Anführungsstrichen zu beobachten und zu sagen, okay, wenn jetzt die Temperaturen zu hoch werden, nehmen wir im Rahmen der Veranstaltung Anpassung vor. Ne? Diese Möglichkeit besteht ja auch. Und nochmal, ich muss jetzt einfach dazu sagen, es gibt sehr, sehr viele Veranstaltungen, wie eben genannten Ironman, vor allen Dingen im Laufbereich. Ne? Du hast natürlich völlig recht, es ist was anderes, ob du jetzt mit anderen Leuten noch unterwegs bist oder quasi jetzt nur für dich allein unterwegs bist und ein Risiko für dich als Person eingehst. Dort sind aber quasi, es gibt ja diesen Lauf durch Death Valley zum Beispiel, wo ja die Bedingungen noch mal viel harscher sind, ne? Wo die Versorgungslage oder beziehungsweise die Einschätzungslage quasi in Anführungsstrichen ähnlich ist. Deswegen sage ich, dass ich da schon denke, die Entscheidung mit bei den Sportlern zu suchen, also quasi als eine Instanz, und das war ja, wie gesagt, worauf ich hinaus wollte mit dem Veranstalter, nicht die einzige, das einzige Kriterium, das über Veränderungen oder Anpassungen da in Anführungsstrichen stattgefunden hat. Ne? Also so viel dazu, und ich bin mir ja einfach in diesem Bereich eher unschlüssig, wenn wir quasi extreme Amateure haben, die bei solchen Veranstaltungen teilnehmen und bei Risiken, die sie vielleicht selber nicht einschätzen können, weil sie eben nicht an diesem Niveau unterwegs sind, eher da die Instanz dafür Verantwortung übernehmen sollte und sagen sollte, hey, wir sagen das ab oder eben nicht. Wie eben wie bei diesem genannten Marathon-Modell. Es ist ja auch eine Frage der Pflege- und Versorgungslage. Das kommt ja vielleicht auch mit dazu, ne? Wenn du viele, viele tausend Leute hast, die bei so einem Marathon teilnehmen, ne? Und sehr, ich sag mal, hunderte Fälle hast, die versorgt werden müssen, ne? Durch, keine Ahnung, Krankenhaus etc., durch Personal vor Ort. Auch das Personal vor Ort ist dort viel, viel umfangreicher. Das sind ja auch Entscheidungen, die dann in Anführungsstrichen mit einfließen. Ne? Es ist ja nicht nur der Sportler, der da berücksichtigt wird, sondern auch die Umstände drumherum. Also, aber long story short, komplexes Thema. Wir werden hier sicher keine Lösung finden, aber mich interessiert natürlich auch nochmal die Frage an alle, die jetzt die Umfrage von Jan nicht gesehen haben. Wie ordnet ihr das ein? Habt ihr vielleicht auch selber bei so einer Veranstaltung schon mal teilgenommen? Egal ob Marathon oder Rennsport bei so heißen Bedingungen. Lasst uns eure Erfahrung doch gerne mal wissen.
Zum einen das und zum anderen möchte ich ja jetzt auch den Bogen spannen zum Alltag. Weil wir waren ja jetzt gerade in diesen Extrembedingungen unterwegs, wo du quasi als Fahrer auch teilnehmen musst. Also auch gerade die Hobbyfahrer zahlen ja trotzdem sau viel Geld, um an so einem Cup teilzunehmen. Und das
auch, Achtung, du musst nicht. Du musst nicht, ne?
Nee, das natürlich ist das, was ich musst du nicht, aber du zahlst
immer viel Geld. Und auch dann ist ein natürlich Punkt, den ich unseren, muss ich ganz kurz einkritschen, das ist auch ein Punkt, den ich unseren Teilnehmenden gesagt habe, ne? Es gibt nichts zu gewinnen, du kannst nur verlieren, das Einzige, was du als Gewinn mitnehmen kannst, ist Erfahrung. Und es ist halt immer schlimmer, das Motorrad oder die Gesundheit aufs Spiel zu setzen, als 200 Euro für den Tag bei dieser Renntrainingsveranstaltung, ne? Und das
völlig egal. Also lass uns da jetzt mal weggehen. Trotzdem gibt es ja noch einen viel wichtigeren Teil, und das ist nämlich der Alltag für die meisten von uns, die einfach so Motorrad fahren wollen. Und ich habe mich da gefragt, weil ich doch so 2, 3, 4 Leute auf den Straßen gesehen habe, die bei diesen Horrorbedingungen, wie ich finde, also ich komme halt mit der Hitze gar nicht klar, auf dem Moped unterwegs waren. Und da habe ich mir gedacht, wie ist denn das da eigentlich? Also ist das jetzt so sinnvoll, da Motorrad fahren zu gehen? Wie geht man damit um? Sollte man das machen? Wie schaut das aus? Wie blickst du drauf? So, du hattest die ganze Zeit ewig viel bei der Arbeit zu tun, blablabla, jetzt kommt das eine Wochenende, du hast schon seit 3 Wochen geplant, da fahre ich Motorrad. Und dann sind angekündigt über 40 Grad. Würdest du an deinem Plan festhalten oder wie würdest du damit umgehen?
Auf keinen Fall würde ich fahren. Auf keinen Fall. Ist mir viel zu anstrengend. Also ich hatte es ja angedeutet, du weißt das ja auch, ne? Ich bin Typ Öler und bei mir fängt das aber tatsächlich schon bei einer Außentemperatur von 25 Grad an. Also da hört mein Wohlfühlbereich auf und alles, was so ein bisschen darüber geht, ist dann schon unangenehm. Alles, wie wir es jetzt am Wochenende beschrieben hatten, so, ne, knapp über 30 ist, also bei so einem Renntraining vielleicht auch noch für mich okay, weil da fährst du 20 Minuten, kommst du wieder zurück, trinkst Wasser, ziehst dich aus, super easy. Aber ich würde jetzt nicht bei, habe ich auch früher nie gemacht, ne? Bei weit über 30 Grad, außer vielleicht in den Schwarzwald flüchten, ne? Wo du weißt, okay, da oben sind es halt nur 25, auch wenn es unten irgendwie 35 sind, da irgendwie hochfahren, das ist okay. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, Grüße gehen raus an Effe, jetzt nicht bei 35 Grad durch Brandenburg gurken Und 50 Kilometer fahren, um irgendwie auf dem Autobahnkleeblatt meinen Runden zu drehen, weil der Grip so gut ist, weil es so heiß ist. Also auf keinen Fall. Das ist für mich völlig raus. Und ich verstehe das auch überhaupt nicht. Aber auch das wiederum eine Typfrage, ne? Es gibt ja uns zwei und es gibt ja diejenigen, auch das habe ich am Wochenende gesehen, die gesagt haben, mir macht ja halt einfach die Hitze überhaupt gar nichts aus. Ab 30 Grad fange ich erst so richtig an zu funktionieren, so, ne? Also da gibt es natürlich große Unterschiede, aber ich sehe halt einfach überhaupt gar keinen Sinn drin, mich bei 30 Grad plus irgendwie aus der Stadt zu quälen. Und dann kommt ja dazu, ne, du fährst ja Landstraßentempo. Ne? Du hast ja, wenn du Glück hast, bist du mal kurz offiziell bei 115. Ansonsten bist du irgendwo zwischen 60 und 100 unterwegs. Da hast ja keine Kühlung, so, ne? Also das macht für mich gar keinen Sinn. Aber ich gehe davon aus, dir geht es nicht anders.
Ja, ich frage mich halt die ganze Zeit, am Ende ist es ja irgendwie immer eine individuelle Entscheidung. Muss jeder für sich entscheiden. Ich möchte mir jetzt auch gar nicht anmaßen zu sagen, du darfst das nicht so, weil, wie du sagst, jeder geht auch anders mit den Temperaturen um. Ich frage mich halt einfach nur bei 40 Grad, wenn ich jetzt irgendwo lang führe und sehe einfach jemanden am Parkplatz quasi liegen mit Hitzschlag so des Todes, weil einfach massiver Hitzestau unterm Lederkombi, Textilkombi, was auch immer, so, wie geht man damit um? Denkt man sich dann so, ja, selbst schuld? Also ich meine, das ist irgendwie immer ein ungeiles Denken so, da will ich gar nicht reinverfallen. Aber nichtsdestotrotz, so kommt ja der Gedanke wahrscheinlich unweigerlich, dass man denkt, wieso fährst du auch bei so hohen Temperaturen? Da musst du dich nicht wundern, wenn es dich so erwischt, ne? Gleichzeitig habe ich mir halt auch schon gedacht, ja, so wie du das sagst, für einen Tag, ich würde das Moped auf jeden Fall stehen lassen. Oder wenn dann halt ganz, ganz früh losfahren. Die Frage ist nur, was machst du, wenn du zum Beispiel auf Motorradurlaub bist, so, du hast eine Woche Motorradurlaub, Motorradreise, bist irgendwo in die Alpen gefahren und bist jetzt auf dem Rückweg, musst es abreißen. Ist mir tatsächlich auch schon so passiert, ja. Und da waren wir in Mailand, sind durch so einen Tunnel gefahren und in diesem Tunnel waren unten irgendwie 45 Grad drin, warum auch immer. So Hitze, Abtransport war da einfach nicht. Und ich habe gedacht, ich sterbe hier. Also es war wirklich brutal. Und die Frage ist einfach nur, was macht man dann? Und was ich aber halt gar nicht verstehen kann, also wirklich überhaupt nicht, wir hatten letztens auch ein bisschen kontrovers ja das Gespräch mit oder ohne Schutzkleidung durch die Stadt fahren. Ich glaube, das ist das eine, aber bei 40 Grad halt rausfahren und dann halt wirklich auch eine Tour machen, aber halt nur, und das ist ja so ein ganz neuer Trend, den ich jetzt regelmäßig sehe, einfach nur so ein Tanktop an, aber da drüben drüber den Rückenprotektor, so ein Hartschalen-Rückenprotektor, wo ich mir denke, Junge, wenn es dich damit legt, wo soll der denn Halt finden? So, also den zieht's halt ab und dann hast du den die längste Zeit deines Lebens mal irgendwie am Rücken gehabt, so. Und das checke ich halt gar nicht, weil ich mir dann denke, klar, wenn du irgendwie auf der Vespa Simson zum See fährst, irgendwie Badetrip, bla bla bla, aber wenn du dann wirklich Leute siehst auf hochmotorisierten Motorrädern, die trotzdem die Tour machen, aber halt super leicht bekleidet. Also das ist halt irgendwie auch affig. Und ich glaube, was man aber nur als Appell in jedem Fall mitgeben kann, wenn ihr das macht, wenn ihr so eine Tour habt, wenn ihr, wie ich damals, so eine Woche unterwegs seid, dann ist, glaube ich, das Mindestmaß, trotzdem einfach saufrüh losfahren, nicht am Abend noch fett saufen, sondern am besten um 7 Uhr morgens die Mopeds satteln, dann erstmal Strecke, Strecke, Strecke machen, Strecken wählen, die halt vielleicht nicht der schönste Pass sind mit engen, kleinen Kurven und dafür aber voll in der Sonne, sondern halt vielleicht mehr die Landstraßen, wo du zumindest kontinuierlich so ein bisschen Fahrtwind hast. Auch wenn jetzt wieder welche sagen könnten, naja, aber dann wirst du halt so richtig dumm, wenn du einfach nur eine gerade Landstraße fährst mit Tempomat 100 so. Kann ich schon nachvollziehen, dann kocht es dein Gehirn halt so richtig weich, es kommt halt überhaupt keine Ablenkung drin. Da werden viele jetzt wahrscheinlich sagen: Ja, wenn ich dann eher so ein bisschen kurvige, abgelegene Strecken fahre, dann bleibe ich wenigstens die ganze Zeit gefordert und wach. Aber auf jeden Fall, boah, finde ich es kritisch, bei irgendwie diesen Rekordtemperaturen, die wir dort hatten, einfach aus Lust und Dollerei Moped zu fahren.
Ich muss jetzt an dieser Stelle nochmal das Feld ein bisschen weiter öffnen, weil mir wieder in dem Zusammenhang eine Sache bewusst geworden ist, ne? Wie absurd das Thema Motorradfahren eigentlich grundsätzlich ist, ne? Wenn du dir das überlegst, ne? Wir ziehen uns eine gehäutete Kuh im Idealfall über die Pelle, ne? Da drin stecken irgendwelche Plastikteile, die uns im Sturz vor Verletzungen der Gelenke sorgen sollen, ne? Wir haben einen Auto-Airbag quasi auf den Rücken geschnallt, im Idealfall, wenn es super, super teuer ist, ne? Und versuchen uns da vor Sicherheit zu schützen. Wir ziehen uns Stiefel an, die andere Leute nicht mal freiwillig tragen würden bei optimalen Bedingungen, weil sie halt einfach so steif sind. Man kann nicht richtig drin laufen, man schwitzt sich die Füße wund, so, ne? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Dann ziehen wir uns Handschuhe an, ne? Egal, ob das 25 Grad sind oder 35, du ziehst dir halt einfach Handschuhe an. Und dann noch eine Carbonkugel auf dem Kopf, die halt auch mit Styropor ausgestopft ist und ein Plastikvisier davor. Ne? So gehst du Motorrad fahren und denkst,
und nennst das Ganze Spaß.
Genau, ist das geil. So, jetzt hast du die Klamotten an und die Klamotten sind aber einfach nie adäquat passend. Ne? Es gibt vielleicht einen Sweet Spot bei 22,5 Grad, wo dieses Outfit bei bedecktem Himmel, nicht direkter Sonneneinstrahlung und natürlich vor allen Dingen gar kein Regen von oben, dir optimalen Komfort bietet. Ne? Links und rechts ist es einfach immer entweder zu kalt oder zu warm oder zu nass oder zu steif. So, ne? Und das machst du einfach freiwillig und kommst dann nach Hause und denkst, yay, das war ein richtig geiler Tag. So, ne? Und das Gleiche kannst du ja quasi mit der Textilklamotte erzählen, die ich ja fast noch schlimmer finde, weil du halt einfach noch weniger Atmungsaktivität hast, wenn du halt wenn du in einem perforierten Kombi hast, dann bist du ja noch einigermaßen gut unterwegs, so, ne? Aber dann fährst du da in deiner dreilagigen Plastikjacke bei 35 Grad irgendwo nach Sardinien und jeder Normalsterbliche denkt, wie dumm ist das denn? Ich nehme ein kleines Handtuch und eine kurze Hose mit und lege mich an den Strand, ne? Aber fahr doch nicht im Hochsommer nach Sardinien in den Urlaub. Was ist los mit euch Leuten so, ne?
Stellst du also, jetzt hier tatsächlich gerade die Sinnfrage zum Motorradfahren oder was? Also Michel.
Nein, ich wollte nur mal wieder beschreiben, wie unsinnig, wie sinnlös.
Na, aber
wie
jetzt,
Günther Grass das sagen würde.
Pass auf, du hast ja jetzt gerade noch gesagt, die Leute fahren dann, die du gerade beschrieben hast, zumindest noch irgendwo hin, haben Ziel, eine Reise und so weiter. Um dieser Sinnfrage jetzt noch mehr Futter zu geben, können wir auf unser zweites Thema kommen, nämlich dann, wenn du dich entscheidest, genau dieselbe Kluft anzuziehen, bei völlig horrenden Temperaturen und damit nichts anderes zu machen, als die ganze Zeit einfach nur im Kreis zu fahren. Ich denke mir immer, wenn Außerirdische auf diese Welt schauen würden durch ein Riesenteleskop, dann denken die sich auch, okay, sie sehen hier Leute, okay, es scheint warm zu sein, die liegen am Strand und so weiter. Und guck mal, da gibt's Leute, die ölen wie Sau und fahren einfach die ganze Zeit im Kreis. Die fahren auf eine Strecke und checken nicht, dass sie nach 5 Runden immer noch auf der gleichen Strecke unterwegs sind. Was ist los mit denen? Und das war in aller Kürze zusammengefasst das Rennstrecken-Event, das wir jetzt hier vor mittlerweile 2 oder 3 Wochen abgerissen haben, im tschechischen Most, gemeinsam mit der Gasgeflüster-Community, ich glaube, wir haben 15, 16 Leute oder so um den Dreh, ein paar mehr nochmal als letztes Jahr, nächstes Jahr sollen es nochmal mehr werden und es war einfach sensationell. Also ich hatte trotz dieser Riesentemperaturen einfach massiv Spaß, eine extrem gute Zeit und war nicht alleine damit, sondern wir haben es gesagt, andere Leute waren auch mit dabei und wenn ihr jetzt vielleicht denkt, Rennstrecke juckt mich irgendwie überhaupt nicht, hey, umso mehr hört euch das mal an, weil ich glaube, was wir festhalten können, für jeder Mann und jeder Frau doch ein Thema, das man sich doch vielleicht nochmal widmen sollte. Und wenn man Angst vor den Einstiegshürden hat, umso besser mal zuhören, weil ich glaube, diese Angst ist fast unberechtigt. Einer, der sich so ein bisschen Sorgen gemacht hat, nicht nur er, sondern auch seine Partnerin zu Hause, ist Nils, der ja schon auch sehr sauberen Stift fährt oder Schuh fährt, sagt man so. Er war Guide bei uns in der Sauerland-Ausfahrt und so. Und für ihn hieß es das erste Mal Rennstrecke. Er war vorher schon mal bei verschiedenen Fahrsicherheitstrainingen und so weiter und hat jetzt seine Kawasaki, scheiße, Hilfe mit der Beschreibung ZX.
Z1000SX ist es, glaube ich.
Ja, genau. Also Sporttourer hat er jetzt mit nach Most gebracht. Er war doch schon auch ziemlich aufgeregt, bisschen nervös, glaube ich, auch völlig okay wie alle anderen. Und wir hören mal rein, wie er denn so dieses Wochenende erlebt hat. Nicht das Wochenende, diese 2 Tage.
Das war ja mein erstes richtiges Rennstreckentraining. Ich muss sagen, ich bin immer noch ziemlich geflasht. Die Anlage in Most ist einfach grandios, so gefällt mir richtig, richtig gut. Dann muss ich dazu sagen, ich habe ganz viel lernen dürfen. Zwar schon vorher, wie bereite ich mich auf ein Event vor? Da haben wir uns ja schon recht rege ausgetauscht in der Gruppe von WhatsApp und auch vor Ort habe ich ganz viel lernen dürfen von Mitgliedern aus der Community mit mehr Rennstreckenerfahrung. Wie bereite ich mich vernünftig auf einen Turn vor? Was ist an dem Motorrad zu beachten? Das Schöne war, der Jan, der hat mich auch mental unterstützen können und der Michel war halt für die Reifentechnik zuständig, würde ich jetzt mal so sagen, und konnte da immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, wie alle anderen auch mit Rat und Tat zur Verfügung gestanden, wenn es Probleme gab. Der Zusammenhalt war riesig, einfach grandios. Ich habe ganz viel gelernt, was ich noch verbessern kann an meiner Fahrtechnik. Eigentlich freue ich mich schon jetzt auf das nächste Rennstrecken-Event mit Gasgeflüster. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der noch nie an einer Rennstrecke war, aber einfach Lust darauf hat und nicht alleine unterwegs sein möchte. Komm einfach mit Gasgeflüster mit. Das ist eine Riesengaudi. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen.
Sweet.
Sweet und fast, glaube ich, so erstmal schon ganz gut zusammen, was man da so erleben konnte. Aber Michel, vielleicht erst jetzt nochmal die Frage an dich. Wie hast du diese 2,5 Tage, es ist ja doch auch mal ein bisschen Anreise, wobei du kamst ja so auf den letzten Drücker, da sind wir, hatten wir schon unsere romantischen Trackwalk-Runde mit den Scootern. Wir waren eine Armee von, ich glaube, 5 oder 6 Leuten auf so einem E-Scooter und sind damit einmal um die Strecke schon mal gefahren. Die hatten wir schon hinter uns, als du dann, glaube ich, um 9:30 oder so an der Strecke ankamst. Wie hast du das diesjährige Gasgeflüster meets Motor Racing School Rennstrecken-Event erlebt?
Ich muss sagen, es war quasi nochmal eine Steigerung zu dem, was letztes Jahr passiert ist. Und vor allen Dingen bin ich sehr froh, das muss ich jetzt retrospektiv beschreiben, dass alles gut gegangen ist, dass alle, so wie es Nils jetzt quasi auch beschrieben hat, sich die Ratschläge und Tipps der erfahreneren Teilnehmenden zu Herzen genommen haben und wir so damit garantieren konnten, dass alle gesund und munter und mit einer riesig steilen Lernkurve am zweiten Tag dann die Transporter bepacken konnten und wieder nach Hause fahren. Also für mich ist es jetzt dieses Mal wieder so gewesen, wie letztes Jahr auch. Ich bin, keine Ahnung, ich glaube, ich bin 20 Runden gefahren. Also vernichtend gering. Hatte zum einen technische Gründe, zum anderen auch grundsätzlich, ich sag mal, Beschäftigungsgründe, weil es tatsächlich auch 2-mal vorgekommen ist, dass ich vergessen habe, die Reifenwärme einzustecken, weil ich von der Fahrt zurückgekommen bin, ne? Und direkt Leute irgendwie was wollten oder da irgendwie Frage und da irgendwas machen, ne? Und das dann in Anführungsstrichen ein bisschen zu kurz gekommen ist. Erster Schritt war immer das Thema R1 runterkühlen, die ist ja so ein bisschen hitzeempfindlich. Und da war für mich auch viel Emotionales mit drin, ne? Weil ich natürlich als, ich sag jetzt mal, wir sind ja nicht Veranstalter gewesen, der Veranstalter war ja die Motor Racing School, aber wir sind ja Initiatoren der Geschichte und haben dafür gesorgt, dass die ganze Bande da versucht, mit ihrem Motorrad dann im Kreis zu fahren. Und das auch, ich sag jetzt mal, nicht immer um 100%ig optimalen Bedingungen. Also ich möchte hier Jochen an der Stelle grüßen, der wirklich seinen Hinterreifen, ich glaube Bridgestone S22, bis aufs Minimum runterrasiert hatte. Also es war quasi gar kein Profil mehr drauf am Ende dann, wo ich dann schon denke, oh krass, so, ne? Schwieriges Thema, auf der Straße natürlich dann nicht mehr fahrbar, aber so ein Reifen verliert ja natürlich dann auch irgendwann mal Grip. So als ein Beispiel, ne, ich festgestellt habe, dass die Leute natürlich A, aufgeregt sind, andererseits auch ambitioniert, ne, dann halt das Tempo gesteigert wurde, die Leute immer schneller gefahren sind und ich dann für mich auch so ein bisschen die Verantwortung sehe, da ein moderierendes Korrektiv, sage ich jetzt mal, zu sein und die Leute einzufangen, dass sie halt nicht überambitioniert werden, weil auch das kenne ich vor allen Dingen bei diesen heißen Bedingungen. Ich habe das dort auch mehrfach erzählt. Meine erste eigene Rennstreckenveranstaltung war eben im jenen Most 2011, 4 Tage am Stück, die Bedingungen ähnlich und am dritten Tag war es dann so, dass die Leute reihenweise gestürzt sind, weil sie eben das Thema hatten, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass sie sich eben nicht mehr einschätzen konnten, ne? Dass die Körner und die Konzentration dann halt einfach weg war und da habe ich dann schon so für mich so ein bisschen die Verantwortung gesehen, da die Leute zu beobachten, quasi darauf einzuwirken und ihnen so viel Entwicklung wie möglich, aber auch so sicher wie möglich zu ermöglichen und zu garantieren. Wie war das bei dir? Also wie hast du das für dich denn wahrgenommen?
Also gar nicht so. Weil es dich halt gab, sagen wir es mal so. Ja? vielleicht auch im Vorfeld, freue mich einfach jedes Mal wieder, sei es die Ausfahrt, sei es Bosnien, sei jetzt das Rennstreckentraining. Was mir einfach so sau viel Sicherheit gibt, ist, dass wir merken, dass die Community einfach super geil zusammenarbeitet, keine Dödel mit dabei sind und sich gegenseitig nicht irgendwie aufstachelt, sondern respektiert und unterstützt. Und das habe ich in so vielen Bereichen gesehen, einfach schon im Vorfeld, was sich dort auch ausgetauscht wurde in irgendwelchen Chats. Und da ging es nie darum, du musst jetzt das und das machen, wenn du richtig geil bist. Sondern im Gegenteil, da wurde auch im Vorfeld schon gesagt, hey, passt lieber da auf, achtet da drauf, blablabla. Selbst ich kam ja auf die Idee zu sagen, hey Leute, lass mal in der Mittagspause alle baden gehen, da ist ja ein See in der Nähe. Und dann schrieben schon die Ersten so, hey, chill mal, Mittagspause, einfach nur irgendwie runterkommen und so weiter. Und das fand ich sehr, sehr fair. Also super ehrliche Kommunikation da hinten dran. Und ich konnte halt sozusagen auch von außen ja zum einen begutachten, wie du da quasi auch mit den Leuten gesprochen hast, wie sie auch bei dir da den Rat gesucht haben. Bei mir auch, aber ich bin dann eher so auf der mentalen Seite, nicht auf der technischen, das überlasse ich mal schön dir. Und du hattest ja auch am zweiten Morgen, also am ersten Morgen, gibt es ja eine allgemeine Fahrerbesprechung von der Motor Racing School, wo auf Sachen hingewiesen wird. Und du hast ja auch am zweiten Morgen nochmal unsere Teilnehmenden zusammengetrommelt. Die haben ja dann auch so eine Giveaway-Box von uns bekommen, von unseren Partnern und so weiter, genannt hier Dr. Wack, S100, Metzler und so weiter, Riga Rennsport, die hier unserer Community wieder was haben zugutekommen lassen. Und ich hatte den Eindruck, dass das wirklich Früchte getragen hat, dass du da wirklich sehr, sehr gut eingewirkt hast und kannst auch aus einer anderen Perspektive sehr gut beschreiben und möchte damit alle, die hier zuhören, nur auffordern, wenn ihr mal den Gedanken habt, euch vielleicht genau auch so ein Format zu suchen, denn für mich war es ja das allererste Mal auch in Most auf der Rennstrecke. Ich kannte sie davor quasi als Rolle, in der Rolle meines Grid Girls, wie soll man sagen, seins, während deines Teacups stand ich immer dabei, habe ich schön irgendwie immer Sachen gehalten, Luft zugefächelt, Getränke angereicht und so weiter. Aber bin noch nie selbst gefahren, hatte schon irgendwie einen heiden Respekt vor der Strecke und auch der Trackwalk davor war so ein bisschen so, huh, ganz schön eng, wie schaut das hier aus mit den Auslaufzonen und so weiter. Und wir hatten dann ja das Vergnügen, auch tatsächlich den ersten Turn zusammen rauszufahren. Und das, was du auf die anderen Teilnehmenden ausgestrahlt hast, hast du halt genauso auch auf mich ausgestrahlt. Denn ich bin jetzt nicht immer massiv nervös vor so einem Turn. Ich weiß ja irgendwie, im Zweifel kann ich immer das Gas zudrehen und dann komme ich sicher nach Hause so. Aber natürlich so ein bisschen so, okay, was passiert? Wie fahre ich überhaupt die Linie? Wir wurden beide startweg in Gruppe A eingeteilt, in der schnellsten. Da war ich noch nie, ich war irgendwie immer in Gruppe B. Wichtig ist, Motor Racing School hat jetzt nicht das IDM-Niveau, aber trotzdem sind das auch einfach zügige Leute da so und habe gedacht so, boah, nicht, dass ich da jetzt irgendwie als Handbremse quasi auf dem Track unterwegs bin. Und bin dann dir hinterhergefahren und das, was du den anderen auch predigst, hast du da ja auch vorgelebt. Und es war einfach für mich sensationell, weil wir sind die erste Runde raus und natürlich ist man da, ich saß auf einem fremden Motorrad, der aktuellen S1000 Doppel-R bin ich noch nie diese Specs so gefahren, mit Slicks drauf, kannte es nicht, man musste sich erstmal einfühlen und so weiter. Du bist vorgefahren und ich hatte halt immer das Gefühl, alles klar, da kann ich hinten dranbleiben, der achtet irgendwie auf mich, hast dann sukzessive ein bisschen das Tempo erhöht und so weiter. So konnte ich dann irgendwie auch an mir arbeiten und wusste einfach, ich bin da irgendwie sicher unterwegs. Und ich glaube, das war auch das Gefühl bei den anderen Teilnehmenden, dass sich da niemand profilieren muss, dass sie hören, was du irgendwie auch sagst, was wir denen gesagt haben, was andere denen gesagt haben. Und dadurch hatte ich schon das Gefühl, klar, das Ego wächst dann auch mit dem, was du irgendwie lernst, du verbesserst dich und so weiter. Und da haben sie aber auch untereinander einfach so ein bisschen Acht drauf gegeben und gesagt, hey, pass auf, ich habe dich da gesehen, mach hier so ein bisschen ruhig. Und was ich halt auch super krass fand, ja, du warst dann auch oft mit dem Kopf so ein bisschen anders. Also das mit den Reifen, wärmer müssen wir nochmal aufrollen. So, Michel und ich wollen zusammen raus, sagt der Michel, fuck, ich hatte den hinteren Reifenwärmer nicht angestellt. So, vorne ja, hinten nein. So, alles klar, mach da dran. Dann fahren wir irgendwie den nächsten Turn zusammen, dann wollen wir wieder den nächsten Turn fahren. Fuck, jetzt hatte ich den vorderen Reifenwärmer nicht angestellt. Also, ah, Katastrophe. Aber so passiert's halt. Wir sind dann trotzdem da irgendwie noch ein paar schöne Runden irgendwie auch gefahren. Und was ich irgendwie stark fand, auch da die gegenseitige Unterstützung beim Rausfahren, ja, kam immer irgendjemand aus der Gruppe an. Ich konnte mich wie so ein MotoGP-Champ einfach nur anziehen und dann habe ich quasi das Motorrad in die Hände gedrückt bekommen und ab dafür. Und das war jetzt aber nicht, weil ich bin so und irgendjemand sagen wollte, hey, wie cool mit Jan sein, so. Sondern ich hatte das Gefühl, dass es bei allen gegenseitig so passiert. Also ich habe das auch beobachtet, während ich gerade einfach nur ausgedampft habe und gekühlt habe, der andere Turn startet, dass dort dann Leute auf die anderen zugegangen sind, denen geholfen habe, die Reifenwärme abzuziehen oder das Motorrad einfach nur abzubocken. Und genauso beim Reinkommen, jemand schiebt sein Moped da rein, dann kam jemand, hat hinten schon den Reifenständer oder den Mopedständer in der Hand gehabt, hat den Leuten geholfen aufzubocken. Also das fand ich sensationell grandios. Eins muss ich an der Stelle mal noch sagen, weil das muss ich einfach mal loswerden. Das ist nämlich dieses Jahr passiert und auch im Jahr davor, dass jeweils Teilnehmende auf mich zukamen und sagen, hey Jan, warum bist denn du so schnell? Und es geht hier gar nicht jetzt um irgendwie Posen oder sonst was. Aber Leute, ich habe einen super kleinen Schnippi. Natürlich muss ich schnell sein. So, was habe ich denn sonst im Leben? Ich muss ja irgendwie einfach mal Gas geben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall sind mir doch ganz gute Turns passiert. Ich muss nur mal glatt ziehen. Michel ist derjenige, der hier natürlich die ganze Zeit rumtestet. Aber ein paar Mal war ich da halt auch schon unterwegs und war dann ganz zufrieden. Ich habe auch hier trotz dessen, oder was heißt trotz dessen? Natürlich, weil ich mich fühle trotzdem immer noch wie so ein Nasenbohrer. Und eigentlich immer noch denke, wenn du dann auch gerade die IDM-Zeiten, das ist ja Wahnsinn, was sie da abreißen. Und für mich ist es unvorstellbar, wie man das jemals da schaffen sollte. Und kann jetzt sagen, ja, ein bisschen Erfahrung habe ich ja. Und trotzdem habe ich auch dieses Jahr wieder wahnsinnig viel gelernt. Wir hatten ja am ersten Abend oder nach dem ersten Tag noch ein Fahrtechnik-Seminar organisiert, kostenlos für alle Gazis bei uns in der Box. Und da hatte ja Frank auch nochmal sehr viel über Sitzpositionen und richtig Körperpositionen und so weiter gesprochen. Und das war ja auch für mich ein totaler Eye-Opener, weil du kamst dann zu mir und sagst, ja, was der Frank da gerade als Fragezeichenhaltung benennt, das bist du. Und da ging es einfach auch um meine Kopfposition, habe dann am zweiten Tag massiv daran gearbeitet, hat mir schon nochmal krassen Flash gegeben, hat mich super herausgefordert, aber das hat mega gut funktioniert, war sensationell. Und vielleicht, wenn wir gerade darüber sprechen, was haben wir gelernt, hören wir auch nochmal, was die anderen gelernt haben. Auch da habe ich einen kleinen O-Ton dabei.
Ich habe vor allen Dingen gelernt, ganz schnelle Kurven flüssig nacheinander zu nehmen, die man im normalen Straßenverkehr eigentlich so gar nicht kennt, mit hohen Tempi auch mal reinzustechen und einfach dem Motorrad zu vertrauen. Und das wird mir sicherlich sehr viel auch auf der Straße bringen.
Ich konnte aus den 2 Tagen für mich mitnehmen, dass man doch nicht so ganz allein ist mit seiner Passion bei gewissen Themen. Und vor allen Dingen, dass Most eine geile Rennstrecke ist. Und auch das Fahrtechnik-Seminar hat noch ein paar neue Einblicke gedacht. Auch wenn man glaubt, wenn man weiß alles, hat man doch noch mal immer was mitgenommen.
Und natürlich, juhu, jetzt ist es genau das richtige Thema für den Stammtisch. Das Knie war am Boden und ich habe natürlich mit meinem strammen Knie den Asphalt von Most aufgewellt und zerstört. Genial.
Besonders spannend ist so ein Rennstreckentraining mit Gasgeflüster für Starter, die noch nie auf der Rennstrecke waren und einfach ein bisschen auch Hilfe und Orientierung brauchen, die Jan und Michel einfach da mitgeben können.
So, da hast du gesehen, also die Lernkurve war da und das, was du dir quasi auch als Sorge auf die Schulter aufgebürdet hast, ist auf jeden Fall verfangen dahingehend, dass jetzt in dem Fall auch Basti gesagt hat, so hey, man nimmt wahr, Jan ist da und Michel sorgt sich um die Leute. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, und an der Stelle nochmal dickes Lob an unsere Teilnehmenden, dass sie eben so gefahren sind, wie sie gefahren sind, da nichts passiert ist und alle gesund und munter nach Hause gekommen sind. Und ich freue mich auch sehr, dass der eine oder andere eben hier so ein intensives Erfolgserlebnis feiern konnte wie Jochen. Ich weiß nicht, ob man sagen darf, wie alt er ist. Er ist auf jeden Fall schon ein sehr erfahrener Motorradfahrer. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn man nach 40 Jahren Motorradfahren dann das erste Mal das Knie am Boden hat und das bei so einer Veranstaltung erlebt, das ist natürlich schon was ganz, ganz Besonderes. Und was in dem Zusammenhang halt auch wieder mit so reinspielt, ne? Du hast vorhin diese Fragezeichen-Sitzposition angesprochen, ne? Und wie fahre ich denn richtig und wie sollte das in Anführungsstrichen aussehen? Fand ich sehr spannend, wie ich quasi bei unseren Teilnehmenden das gesehen habe, was ich natürlich gesehen und gehört, was ich natürlich selber aus der Erfahrung von mir sehr, sehr gut kenne. Und zwar, dass du denkst, du fährst halt einfach wie ein junger Gott und hast die Marc Marquez Sitzposition eingenommen. Dabei sitzt du halt einfach nur stumpf und unbeweglich gefühlt oben auf dem Motorrad, weil sich halt einfach im Fahren oder beim Fahren alles viel intensiver anfühlt, als es tatsächlich ist. Und wenn man sich in diese Richtung irgendwie entwickeln möchte, man tatsächlich übertrieben, also selbst für seine Verhältnisse und für sein Gefühl übertrieben Dinge umsetzen muss, um sich da ein bisschen ranzubringen und anzunähern. Und jetzt muss ich an der Stelle auf Christian verweisen, der sich dann zum Schluss nochmal diesen fahre doch mal etwas übertriebener, also in der Sitzposition, Tipp zu Herzen genommen hat und das ihm dann auch noch einen großen, großen Sprung nach vorne gebracht hat. Also ich bin sehr sicher, so wie es Jochen beschrieben hat, dass man viel von der Rennstrecke und vom Fahren auf der Rennstrecke als Erfahrung und als vor allen Dingen Erweiterung der persönlichen Grenzbereichs auf die Straße mitnehmen kann. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Leute so auf der Straße fahren sollen, wie sie auf der Rennstrecke fahren, aber du hast eben dort die Möglichkeiten, deinen Horizont so weit zu verschieben, sprichwörtlich, dass du halt einfach auf der Straße Reserven hast. Und Jochen hat es auch angesprochen, schnelle, flüssige Kurvenkombinationen, die man so vielleicht auf der Straße gar nicht findet. Aber wenn es mal in einer Situation dazu kommt, dass man denkt, hey, ich bin hier jetzt aber zu viel, dann halt die Möglichkeit und die Fähigkeiten und Reserven hat zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier einfach doch noch weiter rein, fahre mehr Schräglage, ich weiß, wie das geht, ich weiß, wie es sich anfühlt, ich habe das schon mal gemacht und das dann an der Stelle quasi dann abrufen kann.
Was mir auch aufgefallen ist, was dort wieder sehr deutlich wurde, ein Thema, das du immer hörst, egal ob du jetzt auf der Rennstrecke bist oder bei irgendeinem Fahrsicherheitstraining, wie auch immer, Blickführung. Und das finde ich an der Rennstrecke halt auch eben sensationell, weil das habe ich gerade gemerkt, insbesondere auch bei Nils, der hatte sich dann nochmal für eine Session einen Instruktor dazu gebucht und da auch sau viel mitgenommen. Man arbeitet ja auf so einer Rennstrecke ganz, ganz viel auch mit Wiederholungen und dann entsprechenden Automatismen. Die Moto Racing School hatte da vereinzelt Hütchen auch an den Kurven aufgestellt, um so ein bisschen die Blickpunkte und Einlenkpunkte zu markieren. Und ich glaube, jeder denkt immer im Straßenverkehr, ja, ich schaue schon weit nach vorne. Aber wenn du das halt mal richtig machst, dann siehst du halt auch dort, also Nils kam dann auch irgendwie vom ersten Turn, wo es einfach nur so gefühlt ums Überleben ging, hin zu, hey, jetzt schaue ich wirklich da hinten auf den Streckenposten. Jetzt schaue ich schon quasi gefühlt 180 Grad in die andere Richtung. So weit nach vorne gucke ich irgendwie und das hilft mir, so viel flüssiger zu fahren. Das ist halt eben auch ein Punkt, den man mitnehmen kann. Michel, was ist dir denn so auch vielleicht als Highlight hängen geblieben? Also für mich war das erstmal, muss jetzt nicht nochmal aufrollen, so überhaupt das ganze Gesamtsetting, aber auch wenn du mal so auf Einzelsachen gehst, Stefan, den wir hier am Ende im Outro wahrscheinlich nochmal hören werden, ist ja angereist mit einer Gummikuh. Die BMW, wie heißt die genau? Welche Bezeichnung war das?
Boah, ja, genau. Das ist quasi das alte Boxer Cup Motorrad. Mir fällt jetzt gerade die Modellbezeichnung nicht ein, aber quasi die sportlichste Boxer BMW, die es auch optisch gegeben hat, mit den Endtöpfen unter dem Heck. Fällt mir gleich noch ein, wie das Modell heißt.
Wir machen es vielleicht, wir werden ihn mal fragen, als Titelbild hier rein von der heutigen Folge, dann könnt ihr es mal anschauen, weil auch dort, die Leute haben sich die Bilder dann von dem Fotografen da irgendwie geholt und da hat er auch sehr eindrücklich so Tag 1 und Tag 2 Gegenüberstellungen gemacht. Und das war natürlich sensationell. Mit dem Moped, was du halt so nicht so häufig siehst, auf dieser Strecke und dann auch die Anpassung der Körperform, also den Verlauf, diesen Trainingseffekt und so weiter, das war einfach sehr, sehr eindrücklich. Aber eben auch die anderen Teilnehmer, die damit um die Ecke gefahren sind. Krass finde ich übrigens an der Stelle. Ich muss mich mal wieder über mein Lieblingsthema aufregen, BMW, und zwar das Motorrad, das hier selbst lange gefahren sind. Wir hatten mit Tom einen zu Gast, der die S1000R gefahren ist, sogar in der M-Version, M1000R, inklusive dann der Winglets an der Seite. Allerdings hier nicht die Carbon-Winglets, sondern die, keine Ahnung, Standard-Dinger. Und was er dann gesagt hat, er war damit, glaube ich, schon ein paar Mal irgendwo auf der Rennstrecke, bei hohen Tempi reißen die ein. Also die waren mehrfach geklebt, weil die unter dem Luftdruck offensichtlich Risse bekommen haben. Und da dachte ich mir echt, kann das denn sein? Und er meinte, die einzige Lösung wäre, die als Carbon-Version noch zu kaufen. Also er hatte wohl nicht die Carbon-Dinger, keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass es die ohne Carbon gibt, wie auch immer. Dann würden die standhalten. Da denke ich mir auch so, ey, ganz ehrlich, hier schimpfen immer alle so, China-Motorrad, China-Klumpen, schlechte Qualität und so weiter. Und jetzt kaufst du dir eine M1000R und die scheiß Winglets reißen ein bei Höchstgeschwindigkeit. Dafür sind die doch gemacht. Was soll denn das? Das ist doch eine Frechheit. Das war jetzt nicht unbedingt so ein Highlight, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und sonst natürlich auch die Leistung der einzelnen Leute, wie die sich entwickelt hat. Und dass eben alle bis zum Ende vernünftig geblieben sind. Was ist bei dir so als Highlight hängen geblieben?
Ja, als Highlight ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben der Community-Gedanke, wie schön und wie harmonisch das Zusammensein da gewesen ist. Du hast schon angesprochen, dass die Leute sich jetzt nicht versucht haben, über die Gebühr gegenseitig zu pushen, auch wenn da ein leichter Competition-Faktor in der Luft lag. Also man hat natürlich schon regelmäßig den Blick auf den Seitenmonitor gehabt und über Speedhive da verglichen, okay, wer fährt denn jetzt wie schnell oder wie schnell fahre ich denn, ohne vielleicht auch zu sagen, dass ich mich direkt mit den anderen vergleiche. Also das war sehr nett und schön war vor allen Dingen das Zusammensein am Abend. Ne? Christian, Jochen und ich weiß gar nicht, wer da noch mit dabei war.
Nils.
Die unser... Ich weiß gar nicht, unsere Kuschelecke aufgebaut hatten. Ne?
Die Hospitality Area.
So kannst du sagen, da stand eine Kaffeemaschine, es wurde gegrillt. Wir wurden halt einfach massiv mit Essen und Getränken versorgt. Liebe Grüße an der Stelle nochmal alle, die mir hier mit leiblichem Wohl die Stimmung versüßt haben. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich weiß nicht, ob es am ersten oder am zweiten Abend war, wo dann, okay, was machen wir jetzt, wo gehen wir hin essen, bestellen wir noch irgendwas? Und dann war, nee, ihr müsst jetzt nicht fort hier kommen, isst eine Wurst. Und dann zwei Würstchen gegessen und quasi gefüttert. War richtig, richtig gut. Und ja, eben auch dieses im Tagesverlauf da immer wieder zusammensitzen, ein bisschen quatschen. Auch die persönlichen Gespräche, die halt einfach weit über das hinausgingen, was jetzt mit dem Motorradfahren zu tun haben. Geschichten gehört aus der Frühzeit und aus dem familiären Umfeld, also das war sehr nett. Und ein absolutes Highlight war natürlich auch der Motivationsboost von Stefan. Der hatte nämlich seine Zündapp CS50 dabei, sein erstes Moped, das er damals mit 16 gefahren ist, um mir die Möglichkeit zu geben, auf seinem ersten Moped zu fahren, damit ich noch mehr Antrieb und Motivation habe, endlich meine erste 50er, auch wenn es nicht dasselbe Modell ist, in Angriff zu nehmen und zu restaurieren. Das fand ich super cool. Da konnte ich das Zweitag-Feeling dort im Fahrerlager von Most mal wieder genießen. Also Stefan, an der Stelle nochmal vielen lieben Dank dafür. Das war echt eine super coole Aktion. Und ich habe gestern schon meine Sims in der Garage Sims mal wieder gestreichelt. Jetzt steht der Umzug an. Also jetzt verschiebt sich da vielleicht noch so ein bisschen. Einfach aus zeitlichen Gründen. Aber dann hoffentlich in einer größeren und besseren Garage wird das dann endlich in Angriff genommen. Also es gibt super viele positive Dinge, die mir prägend in Erinnerung bleiben werden und mich auch jetzt schon vorfreudig stimmen auf das, was da hoffentlich im nächsten Jahr kommt. Aber jetzt die Frage an dich, was ist dein persönliches Highlight gewesen?
Nee, ich hatte es ja schon gesagt, die BMW fand ich sehr, sehr beeindruckend, aber ein Gegenentwurf zu der Zündapp hatte ja noch Yaron mit dabei, der kam mit der Suron Light B um die Ecke und ist damit so ein bisschen durch die Arena gefahren, also im
Paddock. Ich glaube, du meinst Yano.
Ja, genau, entschuldige, gerade verwechselt, und mit ihm und Yaron war ich dann nämlich doch noch meinen Traum erfüllen und in den Abendstunden am See, der ja direkt um die Ecke ist, am Badesee, mit der Suron und zwei E-Scooter sind wir da relativ würdelos, also die Suron sah schon cool aus. Er hat sogar einfach mal ein Wheelie gezaubert, es war schon ganz geil. Und wir zwei würdelos mit dem E-Scooter Richtung See, da einmal kurz abgekühlt, es war sensationell. Hin ging es sogar noch, weil es bergab ging. Zurück war das auf diesen E-Scootern eher eine Qual und sah wirklich aus wie das allerletzte. Nicht nach, wie soll man sagen, Motorsport in jeder Form. Zum Thema Community haben wir auch hier nochmal ein paar O-Töne für euch, die wir euch einmal vorspielen, die auch nochmal die andere Perspektive darstellen. Ab geht's.
Als der Quoten-Opi, der ja schon in Bosnien dabei war, auf fast allen Veranstaltungen und auch auf der Rennstrecke, muss ich sagen, die Community macht eigentlich die Gaudi und die Leute sind alle normal und keiner schießt übers Ziel hinaus und auch die ganzen Diskussionen, die vorher, nachher auf den ganzen Kanälen stattfinden, sind alle geprägt von Leidenschaft und ja, einfach bloß tollen Engagement. Ich mag die.
Rennveranstalter und Rennveranstaltungen gibt es ja viele. Bei Gasgeflüster war es einfach wirklich der Community-Gedanke, der wirklich so viel Laune gebracht hat. Michel und Jan leben das vor, sind super nahbar, machen da einfach gute Laune miteinander. Wir hatten eine tolle Zeit als Gruppe und ja, eine tolle Erinnerung bleiben.
Also auch hier unsere Wahrnehmung nicht nur isoliert von uns heraus, sondern auch von den anderen. An der Stelle vielen Dank an Jochen und Bastian, die uns hier ihre Sprachnachrichten zugeschickt haben. Super geil und damit können wir das Event eigentlich abschließen. Wir müssen bloß noch auf einen Punkt eingehen, den du ganz vorhin einmal benannt hast, denn für uns ist so ein Event natürlich auch in einer gewissen Form immer Arbeit und ich möchte das Thema Social Media und Creator Economy mal aufnehmen. Denn wir haben natürlich Videos rausgeballert, dass es kracht, hat auch einfach Gaudi gemacht. Und du kamst ja im Vorfeld um die Ecke und hast gesagt, ey, guck mal, ich habe hier ein geiles Video gesehen, lass uns das mal auf jeden Fall nachbereiten. Das werdet ihr hoffentlich bei der Eröffnung oder Veröffentlichung dieser Folge auch schon auf unserem Kanal finden. In diesem Video geht es eigentlich darum, kurz zusammengefasst, zwei Dudes, die irgendwie rumspazieren und dann auf einmal Lederkombis sehen und die völlig abfeiern und dann ist die Party da. Und führte dazu, dass ich nochmal drauf angesprochen habe und ich hatte nicht mehr in Erinnerung, wie dieses Video aussah. Und du sagst, ja, okay, dann machen wir das jetzt. Und als ich es dann wieder aufgerufen habe, habe ich festgestellt, fuck, das ist ja unfassbar viel Arbeit. Und das eine ist die Arbeit dahinter. Das andere ist, dass wir das dann in der Boxengasse machen mussten, wo einfach der Heiner, der Ralf und wie sie alle heißen, keine Ahnung, in ihrer Box auf ihren Campingstühlen saßen, im Schatten und einfach so ein bisschen noch rausgeschaut haben, den Tag haben passé gehen lassen und dann Zeugen wurden, wie wir zwei Deppen, Influencers in the Wild sozusagen, da angefangen haben, was rumzudrehen. Und es war einfach so unangenehm. Ich habe mich so geschämt. Und ich meine, meine Fremd- oder Eigenscham ist ja jetzt eigentlich nicht existent. Aber es war so maximal unangenehm. Und das Ganze halt immer noch so bei 30 Grad. Nicht auf dem Motorrad, dafür aber zum Teil doch im Lederkombi. Haben wir da rumgetanzt. Alter Falter, war das eine Scheiße. Michel, was müssen die Hörer noch hören, um so ein bisschen nachzuvollziehen, was wir da gemacht haben und wie unangenehm das war?
Ja, ich kann tatsächlich oder will vielleicht auch gar nicht genau beschreiben, was wir da gemacht haben, weil sie sollen es sich natürlich anschauen. Und jetzt kommt an dieser Stelle auch direkt der Aufruf, damit Jans Schamgefühl sich auch gelohnt hat, wünsche ich mir jetzt von euch schon, dass ihr dieses Video, sobald es verfügbar ist, teilt, bis der Arzt kommt, damit da ordentlich Drehzahl drauf kommt. Denn ich muss sagen, ich bin ja überhaupt gar nicht so dieser Typ, der jetzt irgendwelche Instagram oder irgendwelche Social Media Trends irgendwie aufnimmt. Aber es gibt da jemanden, der hier auch das Vorbild für dieses Video gelegt hat, den ich super kreativ finde, was ich super unterhaltsam finde, was mir auch irgendwie von der Musik irgendwie super taugt. Das ist der Grund, warum ich das eigentlich machen wollte. Und mir war natürlich auch bewusst, wie viel Aufwand dahinter steckt. Gehe aber davon aus, dass ihr mit dem Ergebnis dann zufrieden sein werdet. Ich denke, Jan wird es auch. Und Jan, ich kann es dir nur zurückspielen. Du machst ja viele unserer Shortform-Impro- Instagram-Videos, viele davon sind auch, wo ich denke, ha, das, damit identifiziere ich mich jetzt nicht so sehr. Also da spielt der Ball so ein bisschen zurück, da habe ich dann manchmal so ein bisschen diesen Fremdscham. Aber egal, deswegen machen wir das zu zweit. Ich glaube, wir ergänzen uns an dieser Stelle sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die Community wird schon richten. Du wirst dadurch eine Kurzzeit-Internet-Berühmtheit, hoffe ich. Auch wenn, ja doch, man sieht ja unsere Gesichter. Am Anfang sieht man sogar unsere Gesichter.
Das also wirklich, ihr müsst das liken, kommentieren, teilen, was auch immer. Weil, ich meine, ich hinter dem Produkt oder dem Endergebnis stehe ich total. Bloß der Aufwand dahinter, es war so wild. Einfach abends sich nochmal in die Pelle reinzumachen. Du hast sie angezogen, nach 10 Sekunden schon geschwitzt. Und dann haben wir mit geschlossenem Visier da in der Boxengasse so ein paar Übungen gemacht. Der E-Scooter kommt auch drin vor. Einfach gestorben vor Hitze, leck mich am Arsch, das war Einsatz, das war ein Fest, das waren wunderschöne 2,5 Tage und das war eine Folge Gasgeflüster vor unserer kurzen Sommerpause. Bleibt uns auf jeden Fall gewogen, schreibt uns nochmal, was ihr denkt rund um das Thema Hitze, schreibt uns gerne, wenn ihr Bock habt, nächstes Jahr mit auf der Rennstrecke dabei zu sein. Pläne dafür können wir erst zum Ende des Jahres machen, weil einfach wir warten müssen, bis die einzelnen Veranstalter ihre Termine rausgegeben haben, um dann zu prüfen, welche Termine für uns auch passen. Und dann werden wir es aber natürlich schnellstmöglich kommunizieren. Wenn ihr uns vorher habt wissen lassen, dass ihr dabei sein wollt, dann werden wir euch dann im Einzelnen kontaktieren und sagen, hey, das und das ist es. Damit ihr es auf keinen Fall verpasst, damit ihr was auch nicht verpasst, meldet euch auch für diesen Newsletter an. Das war's von uns. 2 Wochen Sommerpause, dann geht es schon wieder weiter. Michel, du möchtest noch was ergänzen, also Ball rüber zu dir nach Darmstadt.
2 Dinge muss ich an dieser Stelle noch ergänzen. Zum einen ein dickes Dankeschön, Jan, an dich, dass wir diese Geschichte zusammen machen. Vielen Dank dafür, dass du für diesen Blödsinn mit dem Reel zu haben bist, das ihr hoffentlich bald sehen werdet. Und natürlich auch, dass wir zusammen dieses Event mit unserer Community machen konnten. Das kann ich natürlich nicht alleine. Wir haben das zusammen aufgebaut und ich freue mich immer, wenn wir entsprechende Sachen auf den Weg bringen können. Also ich freue mich da jetzt schon aufs nächste Event. Und da steht ja auch was Großes in Planung, was wir eigentlich vor der Sommerpause schon ankündigen wollten, aber es ist noch nicht hundertprozentig. Alles in festen und trockenen Tüchern vor allen Dingen. Und für diejenigen, die jetzt gesagt haben, hey, Moment, diese Rennstreckengeschichte finde ich super cool, möchte ich irgendwie ausprobieren, muss jetzt nicht unbedingt direkt mit Jan und Michel sein, die labern eh zu viel, dann habt ihr die Möglichkeit, das natürlich bei der Moto Racing School auch noch im Laufe der Saison zu tun. Ich habe mitbekommen, dass ein Teil unserer Teilnehmenden schon wieder gebucht hat für eine der kommenden Veranstaltungen in Most. Und wenn ihr euch etwas Kohle sparen wollt und sagt, hey, ich will nicht nach Most, lieber an den Lausitzring. Für die Veranstaltung am Lausitzring gibt es noch mit unserem Code 50€ Rabatt auf die Buchung für das Freifahrertraining bei der Moto Racing School. Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt bin ich raus. Ich hoffe, ich fahre dieses Jahr noch eine Runde Rennstrecke. Gibt es auch noch ein bisschen was dazu erzählen, was das vielleicht verhindert. Aber das ist eine andere Geschichte und die gibt es vielleicht beim nächsten Mal. Danke, Jan. Danke euch da draußen. Ciao, ciao. Bis nach der Sommerpause.
Bis dahin, tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo.
Also meine Zusammenfassung von dem Rennstreckentraining mit der Moto Racing School und Gasgeflüster. Wie immer, super Event, wie auch schon andere Sachen, wie zum Beispiel in Bosnien oder die Ausfahrt, wo ich dabei war. Coole Truppe, coole Leute und was mir tatsächlich richtig gut gefallen hat, war auch das Gasgeflüster, die kleine Schulung zum Fahrtraining organisiert hat. Da habe ich echt noch viele Sachen mitnehmen können und habe am nächsten Tag direkt gemerkt, was es für einen Erfolg bringt und dass sich der Spaß einfach noch viel mehr vergrößert hat. Also vielen Dank dafür, war eine richtig coole Sache.